Das Spannende, finde ich übrigens, ist, dass was man von den Modellen erwartet, nämlich sagen, unmenschlich viel Wissen richtig wiedergeben zu können, darin sind sie tatsächlich relativ schlecht noch. Und darin, was man ihnen absprechen würde, nämlich Kreativität und Empathie, Einfühlungsvermögen, darin sind sie viel besser, als man denken würde. Also einerseits ist es natürlich so, dass die Kombination aus Mensch und Maschine immer noch die beste ist. Auch das kann man so mit Daten belegen, dass die KI zwar den Menschen schlägt, aber eigentlich zu dem allerbesten Ergebnis kommt Mensch mit Unterstützung von KI. Das heißt, das nicht zu nutzen wäre töricht. Zu glauben, dass die KI das eben nicht menschlich kann. Am Ende lernt sie ja aus Menschlichem.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen hier bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch hier in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast-Netzwerk zu einer neuen Runde rund um das Thema Arbeitskultur. Seit über 210 Folgen und seit mehr als 4 Jahren ist das unser Fokus. Unglaublich, und uns fallen immer neue interessante Themen und Gesprächspartner ein und kreuzen unseren Weg. Und hier bei Good Work bekommt ihr sie sozusagen auf dem Silbertablett auf die Ohren serviert. Heute widmen wir uns mal einem Thema, oder ich könnte auch sagen einem Good Work Prinzip. Die treuen Hörerinnen und Hörer von euch wissen schon Bescheid. Schaut gerne mal in die Shownotes nach, da sind sie nochmal aufgeführt. Nämlich dem dritten Good Work Prinzip, der digitalen Balance. Da geht es ja sehr stark darum, wie viel Digitales, wie viel Analoges haben wir in unserer Arbeitswelt und was macht das mit uns als Menschen im Miteinander, aber auch ganz singulär betrachtet für uns. Und ein Thema, ich sag's wie es ist, da haben wir uns bisher hier immer ein bisschen drum gedrückt oder auch ganz genau genommen. Ich habe es bisher noch nicht so richtig bei den Hörnern gepackt. Vielleicht auch, weil bisher noch nicht der richtige Gast, die richtige Gästin zur Verfügung stand. Ich habe sie gefunden, die richtige Person, den Menschen, der uns so gut wie kaum jemand anders etwas zum Thema KI oder AI sagen kann. Heute bei uns im Studio ist Philipp Klöckner, genannt auch Pip Klöckner, das ist sein Spitzname, oder auch einer der beiden Doppelgänger, denn so lautet sein Podcast, den er zusammen mit dem anderen Philipp Klöckler betreibt. Ein bisschen irritierend, da kommen wir gleich noch zu, wie sich das mit den beiden verhält. Also, für mich die Go-To-Person hier in Deutschland zum Thema KI. Er hat einen fulminanten Vortrag auf der OMR gehalten, da wird er uns sicherlich einiges draus auch nochmal servieren, denn er kennt sich wirklich aus. Er kommt aus dem Bereich digitales Marketing und ist ein absoluter SEO-Spezialist, war viele Jahre bei Idealo, dort in verantwortlicher Position und jetzt, wie gesagt, sehr, sehr prominent Land auf Land ab zum Thema KI unterwegs. Es ist, das werdet ihr merken, vielleicht nicht so ein ganz persönliches Salongespräch, wie wir das sonst kennen, dafür umso dichter und lehrreicher. Also ich persönlich habe nach der Folge das Gefühl gehabt, ich muss mir, glaube ich, sie selbst nochmal mindestens einmal, zweimal, dreimal anhören, um alles aufzuschreiben und mitzunehmen, was Pip hier uns serviert. Denn gerade wenn ihr vielleicht bislang noch nicht so ganz tief eingetaucht seid in dieses Rabbit Hole der KI, dann seid ihr in dieser Folge goldrichtig. Eine Menge an wichtigen Informationen, nämlich was macht KI mit uns als Mensch? Welcher Verantwortung sollten wir uns wirklich auch stellen auf gesellschaftlicher Ebene? Was hat das für Auswirkungen auf Energieverbrauch? Und auch runtergebrochen bis in unseren jeden Tag Arbeitsalltag. Was sind Themen, wo uns KI ganz besonders gut helfen kann und wo sollten wir vielleicht ein bisschen Vorsicht walten lassen? Es ist ein regelrechtes Seminar, was wir hier bekommen, sehr kurzweilig und informativ, typisch Pip. Ihr werdet es sehen, habt also schon mal Stift und Zettel parat, denn jetzt geht's ab zum Thema KI mit Pip Klöckner. Und hier ist da unser heutiger Gast, Philipp Klöckner. Ich freue mich sehr, dass du da bist, lieber Pip. Herzlich willkommen bei Good Work.
Hallo Jude, ich freue mich sehr, da zu sein. Vielen Dank.
Ja, erstmal cool, dass du Zeit hattest, denn ich habe ja was gelernt. Ihr bringt ja zweimal die Woche euren Podcast raus. Darüber wird zu reden sein, heißt in anderen Formaten. Gibt es noch was anderes, was du machst?
Wie du schon richtig gesagt hast, ich berate Wachstumsunternehmen und Startups, ich investiere in Startups und Wagniskapitalfonds. Ich bin Aufsichtsrat bei einer börsengelisteten Firma, in Beiräten tätig, bin in letzter Zeit viel auf Bühnen als Sprecher zum Thema AI und ich glaube, das waren die wichtigsten Sachen. Ein paar Sachen vergesse ich immer. Ich mache so viele Sachen gleichzeitig.
Hast du eigentlich auch schon ein Buch geschrieben? Ich weiß es gar nicht.
Ich habe noch kein Buch geschrieben. Mir wurde es schon mehrmals nahegelegt, das doch mal zu machen. Aber ich finde, dass Bücher, also bei den Themen, mit denen ich mich beschäftige, so als Technologieanalyst, liegt es ja in der Natur der Sache, dass die Fakten sich so schnell bewegen, dass man wahrscheinlich vierteljährlich neue Auflagen schreiben müsste. Und deswegen habe ich das noch nicht in Angriff genommen, sondern versuche eher in sozialen Medien oder eben auf Bühnen das, was ich in dem Moment für aktuell halte, zu verkaufen.
Ja,
oder nicht zu verkaufen,
aber
zu besprechen.
Und das machst du mit großem Erfolg. Aber bevor wir da so richtig reinspringen, Pip, die erste Frage geht raus an dich, nämlich, wie bist du heute in den Tag gestartet? Ganz analog, ganz in echt, in deinem ganz normalen Everyday-Life.
Heute bin ich ein bisschen früher als sonst aufgewacht. Ich weiß nicht warum, aber ich bin so um 5.20 Uhr oder so von alleine aufgewacht. Durch die Sonne, Hitze, Vögel, ich weiß es nicht. Und hatte das Gefühl, ich kann jetzt nicht wieder einschlafen. Und dann ziehe ich meistens um ins Wohnzimmer, schaue irgendwie eine halbe Stunde Morgenmagazin und währenddessen am Second Screen irgendwie checke ich die ersten Mails oder Twitter, LinkedIn und versuche zu verstehen, was in der Nacht passiert ist. Entweder in den USA oder auch generell so als Newslage. Und dann beginne ich eigentlich mit einem Kaffee am Rechner zu arbeiten. Aus dem Homeoffice in der Regel, wenn ich nicht unterwegs bin.
Also wie viel Zeit vergeht üblicherweise zwischen analogen Augenaufschlagen und digitalem ersten Blick bei dir?
5 Minuten fürs Zähneputzen und Anziehen quasi, weil dann ist der Griff wirklich zum Telefon.
Und es gibt ja auch so Leute, ich weiß nicht, ob du auch zu der Fraktion und interessanterweise gerade Menschen, die sehr tief in der Digitalität stecken, die sagen, abends ab XY kein blaues Licht mehr. Bist du auch so jemand oder sagst du ganz ehrlich, mit dem Ding ins Bett, mit dem Ding aufgestanden, wie sieht das bei dir aus?
Also ich versuche es tatsächlich abends dann zunehmend weniger zu nutzen. Also irgendwie, wenn ich auf der Couch liege, vielleicht, also beim Essen sowieso nicht, aber dann, wenn ich auf der Couch liege, vielleicht noch einen Netflix-Film schaue oder so, oder eine Dokumentation, dann versuche ich schon weniger am Handy zu sein. Im Bett versuche ich es gar nicht zu nutzen. Ich gucke so ein letztes Mal, wenn ich mich hinlege, noch drauf. Und dann ist es aber die Nacht eigentlich nicht empfangsbereit.
Okay, gut. Also es ist ein wichtiger, ein essentieller Teil deines Lebens. Ich glaube, darüber gibt es wenig Unklarheiten an der Stelle. Ich habe dich schon versucht, ein bisschen zu featuren. Ich mache das jetzt nochmal. Es gab also schon in Vergangenheit sehr viele Gelegenheiten, dein Wissen zu bestaunen, zu bewundern. Unter anderem eben in dem schon erwähnten Podcast Doppelgänger, dringende Hörempfehlung. Ich pack's auch nochmal runter in die Shownotes. Und wo du und Philipp, ihr euch so im Duo, ihr habt, glaube ich, keine Gäste, oder? Ist das richtig?
Genau, wir sind so ein typischer Zwei Dudes Laber-Podcast. Ich glaube, man nennt das tatsächlich
Stimmt
so das Genre. Es gibt keine Gäste, ja.
Das, ja. Gemischtes Hack für Digitalos.
Genau, so kann man es auch nennen. Ja.
Nein, es wird auch viel gelacht und viel auch mal gelästert und ihr nehmt euch gegenseitig auch auf die Schippe. Das gefällt mir sehr gut, sehr leichtfüßig. Also es geht im Wesentlichen um Tech-Trends, um Gadgets, auch um Entwicklungen, um auch Business-Modelle, die dahinter stecken. Und es geht also bewusst, möchte ich hier nochmal betonen, nicht nur um KI. Wir werden auch heute nicht nur darüber reden, aber oder wie ihr sagt, AI, ja. Ich glaube, das wird schon ein Schwerpunkt sein, über den wir uns heute austauschen. Mal schauen, wo es uns hinträgt. Also, und seit diesem Jahr, ich sag's dir, wie es ist, Pip, bist du in meiner Beobachtung ja nochmal, was das Thema Speaking und so weiter betrifft, in eine ganz andere Liga aufgestiegen. Siehst du das auch so seit OMR, dass da nochmal was passiert ist?
Ja, also der OMR-Vortrag oder die Keynote, die ich auf der OMR gehalten habe dieses Jahr, war nochmal aus so schwer nachvollziehbaren Gründen deutlich reichweitenstärker. Also er wurde auf YouTube dann hinterher, also in der Halle, das kann ich nicht so gut beurteilen, wenn man da oben steht, sieht man das nicht so gut, aber mir haben Leute gesagt, sozusagen, dass die Halle abgeschlossen wurde, weil sie voll war. Und auf YouTube haben dann, ich glaube, inzwischen 300.000 Leute das gesehen, wo man sich fragt, ob sich überhaupt so viele Leute in Deutschland für das Thema interessieren. Aber es scheint für viele Leute interessant gewesen zu sein. Und meine beste Erklärung bisher ist, was ich mehr und mehr so anekdotisch rausfinde, dass man würde es company-internes Dark Social wahrscheinlich nennen. Also, dass Menschen sich das per Messenger hin und her schicken oder es in Slack oder Microsoft Teams der CIO oder die CEO das so in den für alle Chat gepostet hat und dann die Firma sich verpflichtet, für das anzusehen. Das scheint Teil des Erfolges zu sein, wenn ich es richtig verstanden habe.
Na, jetzt hat er schon mal eine schöne Visitenkarte hier gelassen, der Pip. Bescheidenheit ist sein zweiter Vorname. Also ich rahme das mal. Es gibt diese OMR, brauche ich hier, glaube ich, nicht erklären. Wenn nicht, schaut gerne nach. Die Online-Marketing-Rockstars, die Veranstaltung schlechthin deutschlandweit. Ich würde mal sagen, dass sie auch europaweit ziemlich weit vorne ist, wo sich alles, was Rang und Namen hat, rund um das Thema digitales Marketing, Online-Marketing, Tech und so weiter, initiiert vom Philipp Mestermeier, auch der dürfte bekannt sein, veranstaltet wird. Ich glaube, dieses Jahr waren 70.000 Leute da, 60.000, sowas darum. Ich habe vor 2 Jahren mal den witzigen Versuch unternommen, kurzfristig auf die OMR zu gehen und noch in der Pension schmutziger Strumpf einzuchecken. Ich glaube, die wollten 700 € oder so. Also es ist absurd, was da stattfindet. Und auf eben jener OMR hat Pip einen Vortrag gehalten, da kommen wir später auch nochmal zur Backstory. Und ich habe nachgesehen, glaube ich, knapp 300.000. Um das nochmal einzurahmen, fast doppelt so viel wie Robert Habeck, also wie der Vortrag von Robert Habeck, der ja auch sehr viel geteilt wurde in den Medien. Und noch mehr, und das hat mich persönlich gefreut, Pip, weißt du, wen du auch überholt hast? Das ist echt so ein cooler Move. Du hast sogar Markus Lanz überholt. Also,
oh, das ist der wahrscheinlich mit der schwerste Konkurrent.
Das war echt der Gigant. Also, das heißt, ihr wisst, mit wem wir es heute zu tun haben. Ich habe mal ChatGPT befragt. Hat der Mann Ahnung? Ja, und dann hat der Pip Klöckner Ahnung von KI. Was sagt KI dazu oder was fabuliert, halluziniert sie dazu? Und sie sagt, nee, also einer der führenden Vordenker. Und dann habe ich gesagt, was sagt denn Philipp Westermeier über Pip? Also der eben erwähnte Initiator der OMR. Das fand ich ganz spannend. Also laut ChatGPT schätzt er dich sehr, und zwar für deine Fähigkeit, technische Zusammenhänge, Trends sehr gut zu erkennen. So, und jetzt hast du eine blöde Aufgabe. Den Beweis müssen wir jetzt so ein bisschen erbringen. Ne? Hast du mal deine alten Folien angeschaut? Weil du bist ja oft auf den Bühnen und sagst, das, glaube ich, wird mehr werden, das wird weniger werden. Mhm. Gibt es so einen Punkt, wo du sagst, da habe ich mich rund um KI zum Beispiel auch, rund um Tech komplett verhauen? So nach dem Motto, das mit dem Internet wird sich nicht durchsetzen. Oder gibt es so Punkte, wo du sagst, ist nicht so schön gealtert?
Ich mache das so postmortems, um zu schauen, wie meine Thesen gealtert sind. Das wird definitiv auch passieren, dass welche davon schlecht altern. Bisher, vielleicht auch ein bisschen der kurzen Zeit geschuldet, würde ich sagen, ist das noch nicht passiert. Aber so die ich zuletzt getätigt habe, können natürlich alle noch schlecht altern. Was schon passiert ist, dass ich jetzt dieses Jahr noch Themen spannender fand, die ich letztes Jahr noch nicht so auf dem Plan hatte. Zum Beispiel das Thema Energieverbrauch. Das hätte man argumentieren können, das war absehbar, dass das ein Thema wird. Fairerweise, es hat auch sonst kaum jemand gesehen, aber inzwischen wird es relativ klar, dass die energetischen und Umweltkonsequenzen von KI wahrscheinlich einer der ersten Bottlenecks wird oder der so die erste Straßensperre, wo die Technologie eventuell dagegen fährt und schauen muss, wie man das Problem löst.
Vielleicht kannst du da mal ein bisschen zahlen, damit wir das so einordnen können. Und keine Sorge, wir kommen noch zur Arbeitskultur, aber das finde ich wichtig. Wir reden ständig nur über irgendwelche Large Language Models und was man damit machen kann. Aber die andere Seite von ganz oben betrachtet, finde ich jetzt mal ganz wichtig, nämlich was müssen wir erstmal für Voraussetzungen schaffen, dass wir solche Systeme überhaupt nutzen können. Sag doch bitte mal so ein paar Stichpunkte zum Thema Energieverbrauch. Wie groß ist er wirklich, so in Relation zu, weiß nicht, Industrieunternehmen zum Beispiel?
Ja, also diese Modelle müssen ja, bevor man sie befragen kann, einmal trainiert werden. Und dieser Trainingsprozess ist unheimlich rechenzeitintensiv. Das kostet, man geht davon aus, dass GPT-5, also das demnächst vermutlich rauskommende Model von OpenAI, bis zu 1 Milliarde an Trainingskosten verursacht haben werden. Die Modelle davor sind auf jeden Fall schon im dreistelligen Millionenbereich. Und Rechenzeit heißt auf Deutsch auch immer Energie. Das heißt, das ist sozusagen in großen Datenzentren, wo Zehntausende dieser NVIDIA-Grafikprozessoren arbeiten, die sich besonders gut für KI eignen, werden diese Modelle berechnet und diese Datenzentren verbrauchen in der Regel zwischen 100 und oder zwischen 50 und 200 Megawatt. Da hat man jetzt kein Gefühl dafür, wie viel ist das jetzt. Aber einfach gesagt, man könnte zum Beispiel sagen, nur Microsoft hat in den letzten Jahren oder in den letzten 5-6 Jahren so viel Rechenkapazität aufgebaut, dass es 3 Atomkraftwerke, also 5 Gigawatt würde man sagen, und das wiederum sind die letzten 3 Atomkraftwerke, die wir abgeschaltet haben, Emsland, Isar 2 Emsland und Neckarwestheim. Mhm. Die hatten jeweils so 1,4. Also die 3 Atomkraftwerke, die wir zuletzt abgeschaltet haben, hätte man gebraucht, um nur die Datenzentren von Microsoft zu betreiben. Und man muss davon ausgehen, dass Google, Microsoft, Facebook ähnliche Kapazitäten brauchen. Und würde man den Energieverbrauch dieser nur der 4 Unternehmen, die ich gerade genannt habe, zusammenrechnen, ist der ungefähr so groß wie die Schweiz. Also alles, was die gesamte Nation Schweiz inklusive Industrie und Haushalten an Strom verbraucht, oder die deutsche BASF, was glaube ich der größte oder einer der größten Energieverbraucher der Welt ist, wenn man alle deren weltweiten Raffinerien und so zusammenrechnet, verbraucht BASF auch so viel wie die Schweiz. Aber die Tech-Konzerne sind jetzt quasi auf dem Level wie die größten Chemiekonzerne der Welt, was ihren Stromverbrauch angeht. Und Stromverbrauch impliziert dann auch noch immer Wasserverbrauch, weil man diese Datenzentren auch kühlen muss, oder beziehungsweise die Prozessoren da drin oder die Schaltkreise muss man kühlen, damit sie nicht überhitzen, weil sie bei der Verarbeitung von Daten Hitze produzieren. Und dadurch für dieses Kühlen wird in der Regel Frischwasser verwendet. Und das impliziert auch nochmal einen richtig großen Wasserverbrauch.
Mhm. Du sagst, das wird wahrscheinlich zum, oder das könnte ein Bottleneck werden, nicht ein Stopper, aber ein Bottleneck. Wenn du jetzt so das mal gegeneinander abwägst, wir kommen jetzt wirklich von sehr hoher Flughöhe runter, aber keine Sorge, kommen wir gleich noch in das Konkretere. Wo sollte die Politik noch stärker hinschauen, das Thema lösen, also den Energieaufwand, weil das ist ja eine große gesellschaftliche Aufgabe. Gerade Stichwort Klimawandel ist das ja sehr relevant. Oder das Thema Regulierung von KI, was ja auch nicht unerheblich ist. Was würdest du sagen? Womit sollte sich die Politik, wenn du jetzt in der Situation, in der unkomfortablen Situation wärst, dir darüber Gedanken machen zu müssen, wo würdest du eher hinschauen?
Nummer 1 Priorität wäre, dass sie die Voraussetzung schafft, damit man in Europa erfolgreich KI-Startups gründen kann und an KI forschen. Dazu gehört, glaube ich, eine sinnvolle Regulierung. Ich glaube, es kann ein Vorteil sein, als erster eine Regulierung zu haben, weil das auch Haftungsfragen und so weiter löst und Firmen dazu bringt, sich zu trauen, die Technologie einzusetzen. Also ich glaube, Regulierung ist wichtig, aber sie darf natürlich nicht Innovation unterbinden. Das heißt, das beides zu balancieren, hielte ich für den wichtigsten Fakt. Das Stromproblem, so groß das auch ist, aber einerseits müssen wir unserer energetischen Selbstversorgung sowieso arbeiten. Das ändert das nicht. Ein Vorteil könnte man sogar sagen, dass man diese Datenzentren näher an die Stromquellen bauen kann. Das heißt, das Datenzentrum muss nicht in Bayern sein, sondern es kann tatsächlich in Schleswig-Holstein, wo der Strom nichts kostet, sein, weil es ausreichend Wind und Solar gibt. Das kann sogar ein Vorteil sein. Zudem wird AI uns wahrscheinlich helfen, einen Teil der Umweltprobleme auch zu lösen. Man kann unter anderem sagen, hat Fortschritte bei Kernfusions- und Batteriespeichertechnologie gemacht durch KI. Von daher ist das Energieproblem schon wichtig, weil wir im Moment sozusagen wahrscheinlich nicht genug Energie verfügbar haben dafür oder um den weiteren Ausbau von Datenzentren zu bedienen. Aber KI kann auch die Lösung für ganz viele dieser Probleme sein. Aber ich würde mich, wie gesagt, darauf konzentrieren, hier
sagen, die Voraussetzungen zu schaffen.
Genau.
Nur ganz kurz mal, ist es generell ein Muster, was du sagen würdest, dass AI Probleme schafft, die wieder voraussetzen, dass wir AI brauchen, um diese Probleme zu lösen? Oder andersrum? Also ist da so eine Wechselwirkung, die wir auf verschiedenen Ebenen sehen?
Ja, das ist so ein Satz, den ich tatsächlich gesagt habe, dass ich glaube, dass es kein Problem gibt, was AI schafft, was man nicht auch mit AI lösen kann. Das ist vielleicht ein bisschen positiver formuliert, obwohl ich sonst nicht zu viel Optimismus neige. Aber man muss ja sehen, dass, also AI kann zum Beispiel die Kühlung der Data Center, also man hat eine intelligente Kühlung mit Machine Learning gebaut bei Google, die halt sofort 40% sozusagen Wasser eingespart hat. Und davon profitieren ja auch andere Industrien und andere Firmen. Das heißt, einerseits verbraucht KI mehr Energie und Wasser, andererseits die Fortschritte, davon profitiert prinzipiell ja erstmal eine breite Industrie oder breite Gesellschaft. Es gibt definitiv auch negative Implikationen, da können wir vielleicht auch noch drüber reden, aber erstmal profitieren ja alle davon. Deswegen würde ich sagen, dass die Vorteile rein theoretisch die Nachteile überwiegen können. Also wenn man bei der Energieversorgung vorankommt oder bei Speichertechnologien, dass man zum Beispiel weniger Lithium braucht in Batterien, dadurch, dass man neue Feststoffe sozusagen entdeckt hat mittels KI, davon profitiert ja dann genauso die Autowirtschaft oder die Transportwirtschaft und kann dort ihren CO2-Abdruck senken. Und in Relation zu Industrien wie dem produzierenden Gewerbe oder der Landwirtschaft ist der Energieverbrauch dann doch noch relativ klein, muss man auch wieder fairerweise sagen. Und die Prozesse, die wir mit KI ersetzen, sei es jetzt zum Beispiel nur das Generieren eines Bildes oder eines Textes, vergleicht man das jetzt mit menschlicher Arbeit, muss man sagen, auch der Mensch verbraucht Energie.
Verbraucht Energie, ja.
Das zu machen. Und tatsächlich gibt es Studien, die zeigen, dass sowas wie Bilder generieren oder einen Film schneiden oder Filmszenen entwickeln. Man überlegt sich zum Beispiel, man kann jetzt so Videos mit KI generieren. Und ich muss halt nicht mehr eine ganze Crew nach Kapstadt fliegen für ein Modeshooting, sondern ich kann sowas zumindest KI unterstützt oder zukünftig sogar komplett mit KI machen. Und das hat dann sozusagen ja einen sehr positiven Effekt auf den CO2-Abdruck. Mhm.
Ganz kleiner Funfact, ich habe das hier schon ein paar Mal geteilt auf der South By in Austin dieses Jahr und habe da gelernt, welches Genre im Filmsektor profitiert ganz besonders von AI, von Gen AI. Hättest du eine Idee?
Ich vermute Erwachsenenunterhaltung.
Ja, sehr erwachsen, also größer gleich 18, also Pornografie, ja klar.
Mhm, genau.
Aus Gründen, ja. Und ja. Macht Sinn. Ja. Fand ich einen kleinen Funfact an der Stelle. Stichwort generative AI. Was hast denn du am 30. November 2022 gemacht, Pip? Das weißt du bestimmt, oder?
Also ich habe mit Sicherheit ChatGPT ausprobiert an dem Tag.
Was hast du am 29. gemacht oder gedacht? Weißt du das noch?
Also es ist nicht so ein Mondlande-Event, wo ich dachte, also im Nachhinein würde ich sagen, das ist eine Zäsur, so das hat oder so, man spricht ja gern von dieser kambrischen Explosion, so dass das ein riesiger Sprung Innovation war. Im Nachhinein wirkte das so. Ich weiß noch, dass kurz bevor ChatGPT rauskam, diese GPT-Technologie gibt es ja schon länger. Es gab GPT-2 vorher und das war so bekannt, also gerade aus der Marketing-Bubble, aus der ich noch so ein bisschen komme, als ein eigentlich relativ schlechter Textgenerator. Im Sinne von, damit kann man schon mal eine Zusammenfassung schreiben oder auf einer Webseite einen Text machen, aber das ist eigentlich noch nicht so nah an dem, was man als Mensch gerne lesen würde oder was welchen Standards gut gerecht wird. Und dann war diese nächste Stufe, die einfach mit sehr viel mehr Rechenzeit ansonsten bekanntes Verfahren ausgeführt hat. Doch hat dann viele Leute überrascht einfach und dann eben dann diesen ganzen Megazyklus ausgelöst, auf dem wir noch heute quasi fahren.
Wann war der Moment, wo du, Pip, für dich gedacht hast, oh, Riesensprung. Ja? Hast du das sofort so sensiert oder kam das erst im Laufe der Zeit oder hast du das schon antizipiert? Also wir reden jetzt wirklich von ChatGPT als ein Beispiel von generativer AI. Gab es so diesen Moment, wo du gesagt hast, okay, das gibt einen davor und einen danach, also diese typische Sprunginnovation?
Ja, also wenn man es so festmacht, es gab einen davor und danach, dann muss es schon dieser Novembertag gewesen sein, vor 2 Jahren oder anderthalb Jahren. Ich glaube trotzdem, für mich fühlt sich trotzdem die Erkenntnis ein bisschen gradueller an. Also die Sachen, die mich beeindrucken, ist einerseits, dass, da gibt es eine gute Umfrage zu von, ich glaube, Katja Grace ist die Forschende, die es gemacht hat. Da wurden Experten, also jetzt nicht Leute auf der Straße, sondern wirklich KI-Experten gefragt, wann gewisse Meilensteine erreicht werden. Mhm. Wann wird das erste Mal ein Gedicht geschrieben, eine ganze Webseite, ein New York Times Bestseller-Buch, ein ganzer Song komponiert, der erste Film mit KI gemacht. Und die werden immer geschätzt, oder die sollen einfach schätzen, in welchem Jahr das passiert. Und allein von 2022 auf 2023 erkennt man sehr gut, wen es interessiert, der kann sich das in dem Video von der OMR Keynote nochmal anschauen, da erkläre ich das ein bisschen ausführlich. Aber was man sieht, ist, dass alle empfinden, dass das früher eintreten wird im Vergleich zu letzten Jahr. Also man hat sie letztes Jahr gefragt, da haben sie, ich sage jetzt mal 2035 gesagt, und dieses Jahr sagen sie 2030. Und das für ganz viele dieser Meilensteine, also empfinden Menschen, die sich tagtäglich damit beschäftigen, eine Beschleunigung. Und das fühle ich bei mir auch sehr stark. Also einerseits, dass wir schaffen von Modellgeneration zu Modellgeneration, egal wer das neueste Modell rausbringt. Wir haben heute den 23. Juli, sollen wir aufnehmen, und Meta, oder es wurden gerade geleakte Benchmark-Daten, die so messen, wie gut sind diese Modelle eigentlich, von dem neuesten Open-Source-Modell von Meta. Und das ist wieder nochmal deutlich besser als die letzten Modelle, die wir irgendwie von Claude, also Anthropic, Google oder OpenAI gesehen haben. Und dass wir einfach mit mehr Rechenkapazität und mehr Training immer wieder Fortschritte schaffen und die Modelle ja auch jetzt schon teilweise menschliche Experten wie Ärzte oder Rechtsanwälte schlagen in vielen Aspekten. So, das heißt, dieser Fortschritt, oder wenn man das einfach extrapoliert, dann macht mich so ein bisschen positiv aufgeregt, weil es man denkt, also es gibt ja eine andere Fraktion, die sagt, was diese Modelle alles nicht können werden. Dass sie halluzinieren noch
zu viel. Skeptiker, ja, genau.
Genau, sie werden irgendwann so ein Glasdach erreichen, wo sie sich nicht mehr verbessern. Und dafür gibt es gewisse theoretische Begründungen, aber gleichzeitig ist es ja so, dass in der Realität wir einfach sozusagen mit mehr Rechenzeit, besserer Programmierung, mehr Erfahrung, wir doch immer bessere Ergebnisse daraus kommen. Das heißt nicht, dass wir morgen Superintelligenz haben werden oder sowas, zwangsläufig, aber dass in einzelnen Gebieten, wo man die man testen kann, wie Medizin, Jura, Biologie, Mathematik und so weiter, diese Modelle immer näher an sowieso die Kapazität eines oder die Fähigkeiten eines deutschen durchschnittlichen Menschen rankommen, aber auch also das Expertenlevel überschreiten können, das finde ich sehr beeindruckend, ehrlich gesagt. Ja. Und gleichzeitig muss man sehen, wir sind noch ganz am Anfang. Also es wird noch gar nicht, oder es wird noch viel zu wenig konkret daran geforscht, wie kann ich dann Halluzinationen unterbinden? Sondern wir versuchen im Moment nur mehr Rechenpower auf das Problem zu schmeißen, weil daraus bekommen wir schon so gute Returns. Also der Fortschritt allein dadurch ist schon so positiv, dass man sich mit Sachen wie, also mit Sicherheit beschäftigt man sich natürlich parallel, aber es gibt ja gleichzeitig auch erste Ansätze eben, wie man Halluzinationen unterbindet, indem man quasi zwei Modelle gegeneinander argumentieren lässt und dann das, was gewinnt, ist dann sozusagen die Ausgabe. Oder man kann zumindest relativ gut schon erkennen, was eine Halluzination ist und was nicht. Und wenn man sie erkennen kann, kann man sie auch eigentlich korrigieren.
Genau. An der Stelle, Pip, auch wenn es dich vielleicht überrascht, wir sollten es trotzdem einmal fassen, weil vielleicht sind jetzt der ein oder andere von den Menschen, die zuhören, ein bisschen irritiert mit Halluzination. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass vielen, und das ist überhaupt nicht schlimm, das sage ich jetzt nochmal an der Stelle, gar nicht so ein konkretes Bild haben, was nämlich Gen AI macht, dass nämlich das, was jetzt zum Beispiel ein ChatGPT macht, nicht ist, Wissen auszuspucken, sondern im Prinzip ja Wahrscheinlichkeiten. Und damit kann es zu Phänomenen wie Halluzinieren kommen. Also das heißt, vielleicht kannst du es auch nochmal in deinen Worten besser fassen, dass da Dinge auch regelrecht erfunden werden. Ja, vielleicht kannst du das nochmal mit deinem Background auch nochmal besser fassen, nur dass wir das hier einfach mal festhalten.
Genau, also die Ausgabe dieser Large Language Models basiert auf statistischen Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, die lernen aufgrund einer Unmenge an Daten, also man könnte sagen, das gesamte freie Internet plus viele Bücher, die Wikipedia und so weiter, sind dort drin als erlerntes Wissen enthalten. Sie geben dieses Wissen aber nicht eins zu eins weiter, sondern sie erraten sozusagen das nächste Wort in einem Satz. Immer, und das funktioniert in vielen Anwendungsgebieten sehr gut. Es kann aber auch mal zu Ergebnissen kommen, wo das Modell einfach sich was ausdenkt und man sagt dazu Halluzination, was in dem Moment wahrscheinlich erscheint. Zum Beispiel hast du eben gefragt, was hat Philipp Westermeier schon über Philipp Döckner gesagt? Dadurch, dass der jetzt auch ganz andere Gäste im Podcast hatte, die vielleicht auch Philipp hießen oder vielleicht auch aus der Digitalbranche kommen, könnte es auf einmal eine Aussage geben, dass ich regelmäßiger Gast bei Markus Lanz gewesen wäre oder so, weil viele, viele andere Menschen bei ihm im Podcast saßen oder auf der Bühne standen, die bei Markus Lanz waren. Das wäre sozusagen aus Sicht des Modells immer noch eine wahrscheinliche Antwort, dass der Mensch, der da oft im Podcast ist, automatisch auch bei Markus Lanz war, und dann spinnt sich das Modell manchmal sowas zusammen. Das ist eine Schwäche dieser Modelle, wenn man perfekte Wiedergabe von Fakten erwartet. Mhm. Und was ich mal wichtig finde, ist, und Menschen nutzen das sehr stark, um diese Technologie komplett tot zu reden, am liebsten, habe ich das Gefühl. Ich finde aber wichtig, dass wir vor allen Dingen Modelle bauen, die erstmal besser sind als Menschen oder sagen Mensch, einzelne Arbeiten, die wir vielleicht nicht als besonders wertvoll erachten, ersetzen können. Und die Wahrheit ist ja auch, Menschen halluzinieren. Also unsere Erinnerung trügt uns. Wir sind nicht gut daran, Wissen wiederzugeben. Also wenn ich abends auf einer Party in der Küche stehe und alle schon 2 Glas Wein in der Hand haben, da habe ich das Gefühl, dass viele Menschen nicht 1:1 die Realität oder vielleicht ist das sogar ihre Erinnerung. Wir merken gar nicht, wenn wir halluzinieren. Es gibt Menschen, die bewusst lügen. Es gibt es nachgewiesen, dass zum Beispiel Zeugen vor Gericht nicht in der Lage sind, wirklich 1:1 die Wahrheit wiederzugeben, sondern nur ihre Erinnerung, was ein Aspekt der tatsächlichen Wahrheit ist. Im Idealfall, es kann sogar komplett trügerisch sein. Und von daher, wir halluzinieren auch. Und am Ende funktioniert unser Gehirn ja auch nicht so viel anders. Man kann sagen, wenn ich jetzt aus der Wikipedia, aus Büchern oder aus einer Datenbank Fakten runterlade, dann kann ich davon ausgehen, dass mit gewissen Einschränkungen, aber dann ist das relativ faktuell. Aber in dem Moment, wo ich mit einem Menschen arbeite, unser Gehirn arbeitet, trainiert, das sind ja auch viele kleine Neuronen und deswegen heißt es neurales Netzwerk. Darauf, auf diese Vorstellung basieren diese Modelle ja so ein bisschen, dass man etwas mathematisch, statistisch nachbauen kann, was wie unser Gehirn funktioniert, als so viele kleine Neuronen und Schalter. Und von daher glaube ich, dass die Modelle sehr nah an sagen, menschliche Capabilities rankommen können oder sie eben nachweislich schon auch übertreffen. Sie verbrauchen dabei noch mehr Energie, sind nicht so effizient wie Menschen beim Nachdenken und können viele Dinge auch noch nicht. Aber wir sind auch noch ganz am Anfang.
Und andere Dinge wieder sehr, sehr schnell. Ja? Sehr schnell und sehr effizient und da sind sie uns definitiv überlegen. Aber das hier vielleicht auch nochmal zum Festhalten. Es soll nicht als Totschlagargument gewertet werden, und weil es einfach Trumpf, wie du das auch ausführst. Und aber auch nochmal zu überlegen, wo taugt das Modell mir vielleicht auch als ganz Beginner, Anwender besonders gut? Und wo muss ich auch mein Sensorium noch entwickeln? Ja, wo muss ich wirklich mir auch die Fähigkeit erhalten, bewahren, einzuschätzen, ob diese Güte denn gegeben ist, die ich brauche? Stimmt das einfach so? Ist das so richtig, was da steht? Kann das hinkommen? Ist das glaubhaft?
Ja. Das Spannende, finde ich übrigens, ist, dass was man von den Modellen erwartet, nämlich sagen, unmenschlich viel Wissen richtig wiedergeben zu können, darin sind sie tatsächlich relativ schlecht.
Schlecht,
noch.
Ja.
Und darin, was man ihnen absprechen würde, nämlich Kreativität und Empathie, Einfühlungsvermögen, darin sind sie viel besser, als man denken würde. Es gibt zum Beispiel ein auf sagen, medizinische Daten sagen, trainiertes Modell, das heißt Matt Gemini von Google, also Matt wie Medizin und dann Gemini wie der Zwilling von Google. Und das erzielt nicht nur deutlich bessere Antworten als Ärzte, also im Sinne von, sie werden mit einer Anamnese oder Diagnose oder sagen, mit Fakten und Bildern, Labordaten konfrontiert und daraufhin sollen sie wie ein Medizinstudent das richtige Ergebnis sagen. Da schließt das Modell besser als Studenten, Absolventen, Ärzte und sogar Experten ab, nachweislich.
Du hast sogar die Prozentsatzzahl genannt, glaube ich, im Vortrag und die fand ich erstmal ziemlich ernüchternd.
91%.
91%, genau. Und ich glaube, da sagtest du noch, naja, jetzt geht ja bestimmt wieder mit dem Anspruch zum Arzt und sagt, also 91%, Entschuldigung, das ist mir zu wenig. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, Butter bei die Fische. Wie liegt's denn im, also was, wo liegen wir denn, wenn ein Arzt vor dir sitzt? Also
genau, die besten menschlichen Ärzte, also Fachärzte, Experten sind bei 87%
okay,
im gleichen
das
Test.
Mal dazu.
Das heißt, das Modell schlägt jetzt schon. Und jetzt das Spannende ist eben, dass es nicht nur sagen, bessere medizinische Antworten gibt, sondern dass es dabei wiederum von Menschen werden diese Antworten als empathischer und einfühlsamer wahrgenommen. Das heißt, es hat natürlich eine unendliche Geduld im Vergleich zu einem Arzt oder einem Lehrer, wo das, glaube ich, ein ganz ähnliches Phänomen ist, dass man viel sagen, individueller und einfühlsamer zum Beispiel auch so eine Art Tutor haben könnte. Und ausgerechnet das, also die vermeintlich menschlichen Fähigkeiten können diese Modelle eigentlich besser.
Das ist total spannend. Jetzt könnte man natürlich fieserweise sagen, gut, bei Ärzten liegt jetzt die Latte auch, was Empathie betrifft, nicht sehr hoch. Ja, also wir alle haben schon Situationen vielleicht erlebt, wo wir sagen, hätte man sich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen in die Patientin, den Patienten reinfühlen können, dass das für sie nicht der 70. Blinddarm ist an dem Tag, sondern der eine, den man hat. Ja. Also von daher ist der Vergleichsmaßstab same applies für Lehrer und Lehrerinnen manchmal an manchen Stellen. Aber gut, anderes Thema. Was wir festhalten können, ist, dass wir ja da auch einen Paradigmenwechsel erleben, dass mit dieser Large Language Models quasi KI oder AI, wie wir es auch immer nennen, egal ob Deutsch oder Englisch, vielleicht in einem ganz anderen Sektor Arbeitserleichterung bringen werden, als wir es firsthand so im Blick hatten. Ja, dass es also weniger um dieses Wissensthema geht, sondern mehr um das Kreative, wo ja viele gesagt haben, das wird sie niemals können. Ja, die kreative menschliche Leistung. Deswegen gehen wir vielleicht mal rein. Stichwort Arbeitsverdichtung. Ja, ich hatte hier neulich auch da mal so ein ziemlich aus meiner Laiensicht formulierten Post gemacht auf LinkedIn, der da ganz gut verfangen hat zum Thema, wo kann uns denn AI helfen, Arbeit zu verdichten? Und da bringe ich jetzt nochmal das mit, was ich in Austin da gehört habe. Das war dann auch eine IT-Beratung, die sagten, gerade in HR-Prozessen, ja, also wenn wir uns jetzt mal so diese Abteilung People and Culture oder HR, wie auch immer, vorstellen, gibt es so 4 Use Cases, nämlich einmal wo AI grundsätzlich unterstützen könnte, nämlich einmal das Thema zusammenfassen, also Inhalte entwickeln, also Content Creation, Automatisierung und Entscheidungen fällen. Und der Herr sagte, der Speaker sagte, wir nutzen nur 3 dieser 4 Anwendungsfälle. Was wäre dein Guess, welchen Fall Sie außen vor lassen, welchen Use Case? Also zusammenfassen, automatisieren, Content Creation, Entscheidung treffen. Im HR-Kontext.
Entscheidung treffen werden Sie wahrscheinlich nicht überlassen. Ich würde sogar noch einen hinzufügen. Es gibt, glaube ich, also Übersetzungen, und zwar nicht nur in Sprachen, sondern auch in einfache Sprachen. Also ich komme nicht aus der HR-Welt, aber sagen, aber ich habe Firmen, die ich investiere zum Beispiel, die sich damit beschäftigen. Und die sozusagen zum Beispiel der Bewerbungsprozess arbeitet mit einer hochformalisierten Sprache und so Regularien. Die ist ja eigentlich, also man würde vermuten, der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin will unbedingt neue Kandidaten finden oder neue Mitarbeiter finden.
Wäre eine Annahme.
Genau. In der Regel möchte zumindest jemand, der sich beginnt zu bewerben oder zu suchen möchte, ist auch bereit, eine Arbeit aufzunehmen. Und dann wird dazwischen aber ein sagen, archaisches Protokoll geschaffen, wie zwei Menschen, zwei Königskinder, die sich eigentlich treffen wollen, die es eigentlich so schwer wie möglich machen, weil sie sich gegenseitig PDFs hochladen müssen und formalisiert ihr Leben wiedergeben müssen, statt sich selber in eigenen Worten zu beschreiben. Und da sehe ich eigentlich, also den ersten Nutzen, den ich sehen würde, tatsächlich ist jetzt sehr Recruiting oder sagen vorne am HR-Prozess angedacht, aber dass quasi diese beiden Parteien moderiert miteinander sprechen und es diese Protokolle oder formelle Sprache dazwischen nicht mehr braucht.
Was siehst du in Sachen Content Creation? Also jetzt mal wirklich, setzen wir uns mal die Brille von jemand auf, der uns zuhört, der sagt, ich habe damit noch gar nicht viel gemacht. Wie kann mir das wirklich gut helfen, Inhalte zu generieren? Also nutzt du es selbst dafür oder sagst du, ich weiß zwar, was man damit machen kann und bin da auch bestens im Bilde, aber ich nutze es aktiv nicht. Wo stehst du selbst und was würdest du jemand sagen, der vielleicht noch ganz am Anfang steht?
Also die 2 Use Cases, die ich am meisten nutze oder wo ich den meisten Nutzen sehe, ist einerseits so das Blank Sheet Problem. Also es kann ein Podcast-Thema sein oder ein Artikel oder eine E-Mail und man hat einfach die Blockade, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ich schreibe jeden Sonntag einen Newsletter den man abonnieren kann. Und manchmal fehlt so die Inspiration. Was war diese Woche eigentlich wichtig? Und sagen, diese erste Zeile zu schreiben oder eine Struktur erstmal zu haben, das ist schon mal so richtig. Also ich bin lange nicht da, dass ich sagen würde, nee, AI kann den Newsletter für mich schreiben. Das geht theoretisch, aber das würde meinen Ansprüchen nicht genügen. Aber einfach so eine erste rohe Version zu haben, um diese Blockade zu überkommen oder um mit etwas arbeiten zu können. Ich glaube, dafür ist AI sehr gut geeignet. Auch um dann Recherche effizienter zu machen, um zu schauen, du hattest gerade ein gutes Beispiel, welche Prozesse, an welchen Prozessen kann AI eigentlich ansetzen in Human Resources? So. Jetzt hast du 4 gesagt, sind die vollständig oder nicht? Da sich eine zweite Meinung zu holen, mal einfach einen Agenten, so eine Art Praktikanten, Co-Piloten zu fragen, habe ich da vielleicht was übersehen oder ist das alles? So einen Sanity-Check zu haben oder Sparring-Partner, ich glaube, das ist eine gute Funktion. Und das dritte ist dann vielleicht das stilistische Umformieren. Also dass ich sage, das hier soll nochmal formeller klingen oder das soll empathischer klingen. Ich will eine Jobanzeige zum Beispiel formulieren. der Vorteil ist ja, ich kann mich nicht zwangsläufig eigentlich in jeden Menschen oder in 10.000 verschiedene Berufsbilder hereinfühlen. Also gute HR-Leute können das besser als andere natürlich, aber der KI kann ich halt sagen, diese Jobanzeige soll so geschrieben werden, dass sie für einen Logistikmitarbeiter, Mitarbeiterin relevant ist. Und diese soll sagen für einen Buchhalter, Buchhalterin relevant sein. Und vielleicht erfordert das ja ganz andere Töne in der Ansprache zum Beispiel. Und das kann, wann immer es sozusagen um 1:1 Interaktion geht, ist die KI eigentlich, glaube ich, besser, weil sie eben so unendlich geduldig ist und sich auf jeden möglichen Anwender oder Rezipienten einstellen kann. Und das kann sie, glaube ich, viel besser als die allermeisten Menschen.
Jetzt gibt's ja Menschen, die sagen, ja, aber das ist dann trotzdem ein Ergebnis, was von einer Maschine gemacht ist. Und das hat eben nicht die menschliche Qualität. Du hast ja jetzt sehr schön ausgeführt, dass es vielleicht sogar im Ergebnis oder bestimmt besser ist. Und trotzdem bleibt ja dieser Ressentiment übrig oder diese Skepsis einfach. Was kann man da als Argumente, nicht um zu überzeugen, sondern um einfach auch nochmal von einer anderen Perspektive drauf schauen, den Menschen noch an die Hand geben? Ja, um diesem Einwand zu begegnen. Oder vielleicht ist er ja auch total berechtigt. Also was ist denn da so die Gedanken, die durch deinen Kopf gehen zu dem Thema?
Also einerseits ist es natürlich so, dass die Kombination aus Mensch und Maschine immer noch die beste ist. Das kann man so mit Daten belegen, dass die KI zwar den Menschen schlägt, aber eigentlich zu dem allerbesten Ergebnis kommt Mensch mit Unterstützung von KI. Das heißt, das nicht zu nutzen wäre töricht, zu glauben, dass die KI das eben nicht menschlich kann. Am Ende lernt sie ja aus menschlichem. Also das, was KI macht, ist eben, es ist nicht maschinell, sondern es ist aus dem menschlichen Wissen oder den Sachen, die wir publiziert haben in der Vergangenheit, entstanden. Und damit enthält es eigentlich auch Kultur und Emotionen und solche Dinge. Von daher, ich glaube, einerseits muss man einfach beginnen, das zu tun, dann lernt man schnell, wie fähig das ist. Wenn man mit dem Mindset reingeht, ich möchte jetzt nur beweisen, dass das Quatsch generiert, dann schafft man das bestimmt auch, dass es mal ein falsches Ergebnis gibt. Man kann in der Zeit aber auch seine eigene Arbeit wahrscheinlich deutlich schneller zutage bringen, wenn man es einfach versucht, so gut wie möglich einzusetzen. Und was die Leute ja gern machen, ist, dass sie sozusagen, ich will jetzt nicht sagen dumme Anfragen stellen, aber dass sie sehr generelle, sehr einfache Fragen stellen, die auch so ein bisschen die Intention haben, schon das ins Wanken zu bringen. Es gehört natürlich dazu, die Tools auch kompetent zu nutzen. Also dass ich zum Beispiel immer dem Chat-Agenten oder dem LLM eine Rolle gebe. Also ich sage, du bist ein empathischer HR-Mitarbeiter in einem Technologieunternehmen oder in einem deutschen Mittelständler oder in einer Behörde. Und du sprichst folgenden Personenkreis an. Mhm. Und das hilft dem Modell schon, sagen, viel, viel bessere Ergebnisse zutage zu fördern als zumindest der durchschnittliche.
Also die Kontext immer, Kontext, Rolle mitgeben, ganz wichtig beim Prompten.
Genau.
Ich habe jetzt, ich weiß nicht, ist das nur eine Erzählung, ist das ein Urban Legend? Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass es einen Unterschied macht, ob man freundlich fragt oder weniger freundlich. Also im Sinne von, du schaffst das. Also wirklich auch beim Prompten sowas Motivierendes mit einfließen zu lassen. Oder das war schon ganz gut, versuche es nochmal, wenn ich nochmal nachprompte. Ist das Käse oder glaubst du, da ist was dran?
Ja, es wurde auch, also ich habe das immer wieder gesehen. Ich glaube, es konnte noch nicht wirklich gut erklärt werden, aber dass man zum Beispiel Belohnung verspricht, soll auch helfen. Also man sagt, du bekommst danach ein Eis oder 50 Cent, soll durchschnittlich tatsächlich zu besseren Ergebnissen geführt haben. Gleichzeitig wird immer der Witz gemacht, sozusagen, ich behandle die KI gut, dass wenn irgendwann die Computer mal die Welt übernehmen, dann sollen sie sich daran erinnern, dass du der Mensch bist, der immer Bitte und Danke gesagt hat. Also ja, es gibt so eine anekdotische Evidenz, dass das immer wieder passiert, dass es tatsächlich zu besseren Ergebnissen kommt. So richtig erklären konnte man das, glaube ich, aber noch nicht. Zumindest habe ich es noch nicht gelesen.
Ja, ich glaube, jetzt ich beobachte mich selbst auch dabei, wenn ich jetzt irgendwie was prompte und dann nochmal. Und wenn ich dann sage, nicht schlecht, mach nochmal, sich selbst auch zu erzählen, siehst du, es hat gewirkt, ja, das hat ja auch wieder so gefühlt was mit der eigenen Selbstwirksamkeit zu tun. Ich habe da etwas eingegeben, was wirklich einen Unterschied gemacht hat. Vielleicht hat es einfach nur nochmal von der anderen Seite probiert und zufällig konveniert einem jetzt dieser Output besser als der davorige. Also das heißt, Kontext mit reingeben, Rolle mit reingeben. Versucht es mit nett sein, versprecht ein Eis, es wäre ein Versuch wert. Was siehst du so als ganz konkrete Use Case, wo du sagst, das ist das, was wir auch oder was du auch erlebst, dass Menschen wirklich auch Arbeit erleichtert, Stichwort Arbeitsverdichtung, also wo wir sagen, da können wir uns auch von Ballast befreien, also wirklich auch jetzt mal chancenorientiert draufschauen.
Also jede Art von so Korrektur oder Lektorat zum Beispiel, also wir müssen mal ein bisschen unterscheiden, also man denkt jetzt immer sehr stark, ich sitze vor ChatGPT und tippe was ein, aber viel KI und maschinelles Lernen passiert ja auch im Hintergrund, also wenn man so ein Grammarly-Plugin oder von Google Docs oder der Google Suite die Autokorrektur nutzt.
DeepL zum Übersetzen,
genau. Oder DeepL, genau. Da ist im Hintergrund ja auch maschinelles Lernen immer, das heißt, ich glaube schon Übersetzung, Korrektur, irgendwie die E-Mail nochmal schauen, ist das überhaupt formell, gerade wenn man in einer anderen Sprache spricht, in der man nicht also wenn ich eine E-Mail auf Englisch schreibe, ist die, glaube ich, immer so, dass sie auf der anderen Seite verstanden wird, aber natürlich möchte man auch, dass sie so intuitiv wie möglich verstanden wird oder sich so natürlich anfühlt wie möglich auf jemanden, der vielleicht in London oder New York sitzt. Da kann das helfen. Wenn man manchmal nicht Zeit hat, zum Beispiel ein ganzes Video, also einem wird ein Video empfohlen oder ein Podcast, den kann man sich halt zusammenfassen lassen.
Genau.
Da kann man, wenn man ihn mag, immer noch hören, wenn man es interessant findet. Aber wenn man mal die Zeit nicht hat, kann man zumindest einfach das innerhalb von 10 Sekunden sich zusammenfassen lassen, das überfliegen. Und dann auch wenn man einfach entscheidet, ja, das war für mich nicht relevant, da hat man viel Zeit gespart, glaube ich. Mhm. Also Zusammenfassung ist ein guter Use Case.
Würde ich vielleicht auch noch ergänzen wollen, und das finde ich auch, das ist also jetzt für jemand, der das wirklich nicht regelmäßig nutzt, auch nochmal spannend, da kann ich ja auch nochmal entscheiden, bin ich eher ein Typ, der gerne einen Fließtext liest, oder mag ich lieber ein paar Bullets, das kann ich ja alles eingeben, ja, ich kann ja sagen, mach mir Bullets, mach mir einen Fließtext, mach mir catchy Überschriften, ja, mach kurze Sätze, mach lange Sätze und so weiter und so fort, macht ja auch nochmal einen Unterschied, also meine Nutzungsgewohnheiten da auch einfließen zu lassen, die ich jetzt zum Beispiel, wenn ich sowas wie Blinkist habe, ja noch nicht habe, ja, also das Tool, was mir jetzt Fachbücher zusammenfasst, da muss ich mit der Version leben, die mir da vorgesetzt wird, ja.
Genau.
Gehen wir mal zu dem kritischen Thema, nämlich entscheiden. Ja? Da hast du gesagt, das werden sie wahrscheinlich nicht tun. Auch nochmal so ein Satz, den ich aus Austin mitgenommen habe, von Peter Altman, der sagte, you cannot send AI to jail. Ja, also du kannst ja die KI nicht dafür letzten Endes verantwortlich machen, was passiert. Also das heißt, wir haben ja immer das Problem der Verantwortung, der Konsequenzen, des Überdenkens. Wie stehst du da in diesem Spannungsfeld mit Entscheidungen treffen, da auch eine Verantwortung vielleicht zu delegieren oder nicht? Das ist ja ein haariges Thema.
Ja, also genau das ist übrigens, was ich meine, wenn ich meine Regulierung ist wichtig als Rahmen, weil ich muss jemand muss ultimativ verantwortlich sein. Das kann die Firma, die das LLM anbietet, die Firma, bei der es ausgeführt wurde, oder eben der individuelle Anwender oder Anwenderin sein, und irgendjemand muss für die Konsequenzen haften. Ansonsten kann man eigentlich, also wie soll man irgendeine Vertragsbeziehung aufbauen, wenn man nicht klar ist, wer für eventuelles Fehlverhalten haftet. Ich glaube, was einem bewusst sein muss, ist, dass warum das eine KI-Entscheidung trifft, warum das so gefährlich ist. Einerseits muss man, um zu verstehen, wie sie entscheidet, müsste man eigentlich ihre Trainingsdaten kennen. Mhm. Und die Wahrheit ist ja, das wissen wir in den allermeisten Fällen nicht. Also eigentlich müsste jedes LLM oder so dieses Foundation Model müsste mit einem Beipackzettel kommen. Auf welchen Daten wurde das eigentlich gelernt?
Entschieden. Mhm. Genau. Oder überhaupt wird gearbeitet.
Auf welcher Basis entscheidet es? Ne? Selbst der Richter sagt mir, dass er nach Strafgesetzbuch oder bürgerlichem Gesetzbuch das gerade so entscheidet, oder nach Case Law oder sagen Präzedenzfällen. Und genau das machen die Modelle ja nicht, sondern da kommt ein Output, der sagen wie ja, apodiktisch so da reingedrückt wird. Und dann können wir aber eigentlich das Urteil so nicht annehmen, wenn wir nicht wissen, wie es entstanden ist. Und es gibt so viele Probleme, die sich mit den Trainingsdaten vergeben. Also A, da sind menschliche Biases drin, ne? Und gerade im HR ist es natürlich besonders gefährlich, wenn Menschen in der Vergangenheit überwiegend Menschen anderer Herkunft abgelehnt haben, dann wird das auch eine KI im schlimmsten Fall so machen. Dafür gibt es Korrekturen, man kann das trainieren, man kann das ja auch sagen mit synthetischen Daten dagegen arbeiten, aber man braucht diese Awareness dafür, dass dieses Problem erstmal existiert. Es gibt ein anderes Problem, dass gewisse Kulturkreise einfach nicht so repräsentiert sind. Die KI lernt hauptsächlich aus dem Internet. Das Internet ist zu über 50% von englischer Sprache dominiert. Das heißt, wenn ich in Portugal lebe oder in der Slowakei oder in Finnland oder im Baltikum, dann ist mein Kulturkreis und meine Sprache darin stark unterrepräsentiert. Und vielleicht sind die Antworten dann für diesen Kulturkreis gar nicht die richtigen oder vielleicht werden sie dort anders interpretiert. Das heißt, vielleicht brauchen wir auch souveräne Modelle für, also die interessanterweise die autokratischen Staaten der Welt bauen alle ihre eigenen LLMs, schon weil die verstanden haben, dass wir können uns natürlich nicht von westlichen KIs die Welt erklären oder unser Volk kann sich nicht die Welt erklären lassen von westlichen KIs, sondern der Iran, Nordkorea, Russland, China und so weiter haben alle ihre eigenen Modelle, die natürlich ihre Kultur und dann ihre gesellschaftlichen Prämissen und teilweise auch Propaganda quasi da mit reinlernen, damit es eben dem ansonsten von der weniger heterogenen Meinungsbild dieser Länder entspricht.
Liegt natürlich auch eine Gefahr drin, dass sich da auch wieder noch mehr Grenzen auftun, dass sich da auch, sagen wir mal, Bubbles noch verstärkt ausbilden werden, dass wir da eigentlich auch Grenzen ziehen, die wir jetzt vielleicht versuchen zu überkommen. Aber der Punkt ist ja relevant, den du sagst. Also das war übrigens auch nochmal, ich sag's jetzt, glaube ich, zum letzten Mal hoffentlich, in Osten ein Riesenthema. Welche Kulturkreise sind repräsentiert, welche sind nicht repräsentiert? Ich bringe da manchmal das Beispiel, dass ich habe mal irgendwo was gesehen, ich fand das ganz interessant, da ging es um Geschmacksempfinden von Kindern und die wurden, also es hat lang, bevor es irgendwie sowas wie ChatGPT gab, habe ich so eine Reportage gesehen und zwar wurde denen Erdbeerjoghurt serviert und zwar einmal den industriell gefertigten Erdbeerjoghurt, also so wie wir das kennen, ja, der richtig intensiv nach Erdbeere schmeckt und dann auf der anderen Seite ein frischer Naturjoghurt mit echten Erdbeeren und deutlich weniger gezuckert. Und ja, ich kann dir das Ergebnis wahrscheinlich vorstellen. Die Kinder sollten das bewerten. Was fanden sie leckerer, besser? Natürlich den künstlichen, ja, weil der viel mehr nach Erdbeeren schmeckt. Also gerade wenn sie sonst in ihrem Alltag zu Hause, in ihrer Familie eher so das ganz normal, genau Gegenteil, sondern das industriell gefertigte Produkt kennengelernt haben. Also das heißt, es fand so eine Futterprägung statt, die zum Maßstab herangezogen wurde, um zu sagen, das ist das Richtige, so schmeckt ein Erdbeerjoghurt. Und ich nehme jetzt mal die Analogie rüber in AI, dass wir ja vielleicht jetzt uns auch daran gewöhnen, so ist ein guter Text, ja, so hört er sich an und dass unsere Maßstäbe für Güte und Qualität und kreative Leistung hin verschieben. Wie guckst du auf so eine Diskussion?
Ja, ich glaube, die größte Gefahr ist so eine Art Gleichschaltung des Geschmacks, oder nicht nur des Geschmacks, sondern auch der politischen Meinung zum Beispiel. Für funktionierende Demokratien ist so eine Heterogenität der Meinung ja unheimlich wichtig. Und ich habe ja vorhin beschrieben, wie diese Modelle funktionieren, also dass sie statistisch das wahrscheinlichste Modell, die wahrscheinlichste Antwort ausgeben. Und dann könnt ihr mal vermuten, dass sie auf politische Fragen mit einer Art Konsensmeinung, einer sehr mittigen Meinung zurückkommen. Weil die am stärksten repräsentiert war in den Trainingsdaten oder die perfekte Synthese aller Meinungen ist. Und so funktioniert ja Demokratie aber nicht, sondern sagen wir als Individuen sollen uns aus einer Vielfalt von heterogenen Meinungen unsere eigene bilden. Was das Modell macht, ist, diesen Schritt vorwegzunehmen und uns dann sozusagen das durchgekaute Meinungsbild schon als fertig hinzulegen. Ja. Und das natürlich unheimlich gefährlich. Das kann man auf Geschmacksfragen, könnte jetzt sagen, Mode, Stil, der Stil von Text, Musik. Alles was Kultur ist, Musik als ein Teil der Kultur, aber auch alle anderen Formen von Kultur werden eigentlich gleichgeschaltet damit, wenn man so möchte. Natürlich könnte man verschiedene Modelle mit verschiedenen Flavors haben oder Man kann sie eben so prompten, dass sie dann einen individueller ansprechen. Aber wir wissen ja auch, dass Menschen das dann vielleicht eben nicht tun, sondern auf Defaults vertrauen. Also es so nutzen, wie es aus der Packung kommt, mehr oder weniger. Und dann haben wir genau das Problem, dass wir noch mehr als jetzt schon durch Algorithmen alle die gleiche Musik hören, die gleichen Texte lesen, die gleiche Meinung haben im schlimmsten Fall, das gleiche Essen toll finden, die an den gleichen Orten Urlaub machen wollen, weil das angeblich, also wenn wir Reiseplanung wird AI sehr gut übernehmen können, aber wozu führt das, dass noch mehr Leute nach Machu Picchu fahren und oder auf den Balearen am Ende landen? Und das ist natürlich ein Riesenproblem tatsächlich.
Beziehungsweise, genau, also es wird eine Verflachung, eine Vereinheitlichung stattfinden, und zwar da vielleicht nochmal innerhalb von Bubbles, ja, die uns nochmal abgrenzen. Und da würde ich an der Stelle ganz gerne nochmal kurz mit dir rüberschwenken in das Thema wirklich der Zusammenarbeit. Wir haben ja folgendes Thema. Wir sehen, dass digitale Zusammenarbeit ja dazu führt, dass wir den Anzahl an Netzwerkpunkten interessanterweise verringern. Also, dass wir sehr effizient unterwegs sind, wenn wir digital kollaborieren, aber nicht so sehr, sehr breit. Dass wir sagen, also das hat ja auch was damit zu tun, dass wir da eher intentional unterwegs sind. Das heißt, wenn ich mit jemand digital zusammenarbeite, hat das immer einen Anlass. Wenn ich analog unterwegs bin, gibt es Zufallsbegegnungen, gibt es random kleine Begegnungen, in denen ich irgendetwas bespreche mit jemand, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Jetzt ist ja, das ist ein großes Ding, diese sogenannten Weak Ties, diese schwachen Verbindungen auch in der Zusammenarbeit zu fördern, für das Thema Kreativität, für das Thema raus aus deiner Blase, raus aus deiner Bubble gehen. Liegt da eine Chance in KI drin, das zu unterstützen? Siehst du da irgendeine Möglichkeit, auch Zusammenarbeit eben genau anders, vielfältiger zu machen, anzustoßen, zu sagen, Angebote zu machen, wie auch immer das aussehen will? Ist das ein Thema, mit dem du dich schon mal gedanklich irgendwie auseinandergesetzt hast?
Das ja, meine Befürchtung ist nur, dass es dann zum genauen Gegenteil führen wird. Also dass es sagen, zu einer noch stärkeren Vereinsamung, wenn man so möchte, führt. Mhm. Weil ich habe das mal sagen, sehr positiv beschrieben, als in meiner, ich habe früher bei Idealo beim marktführenden Preisvergleich im Marketing gearbeitet. Und da war es jetzt so, wenn ich sagen wollte, ich will eine Werbekampagne machen und musste dafür eine Landingpage oder ein Werbemittel generieren, dann musste ich zu einem Grafiker gehen oder einer Grafikerin und bitten, mir sozusagen die Artwork zu machen, dann musste ich vielleicht zu Compliance und oder Legal gehen, um zu fragen, ob das unserem Brand-Image entspricht, ob das dann so rechtskonform ist, wenn ich das so ins Internet stelle. Dann musste ich zu einem Entwickler oder Entwicklerin gehen und sagen, die bitten, das hochzuladen oder mit der Datenbank zu verbinden oder andere sagen, technische Sachen zu machen, weil ich nur sozusagen der konzeptionelle Marketingarbeiter war. Heutzutage kann ich die Sachen eigentlich größtenteils schon, also ich könnte mir so einen Legal Agent bauen für eine Firma, das gibt's teilweise schon. Ich könnte sozusagen Markenführung verbinden schon mit KI, um zu checken, entspricht das unserer CI und unserer Selbstdarstellung. Ich kann eben die Bilder generieren oder die Artwork selber generieren heutzutage mit Midjourney oder AI-Tools. Und ich könnte es sogar anprogrammieren theoretisch mit No-Code-Lösungen oder mit AI-Lösungen, je nachdem, wie komplex das Problem ist. Das heißt, das macht mich einerseits zum Superhuman, habe ich das damals genannt. So. Also ich habe keine Bottlenecks mehr, keine andere Abteilung oder andere Menschen halten mich nicht mehr auf dabei, hyperproduktiv zu sein. Aber, wie du vollkommen richtig beschreibst, das führt dazu, dass ich den Grafiker, mit dem ich regelmäßig einen Kaffee trinken musste, der mal dann meine Arbeit zuerst macht, nicht mehr treffe. Oder dass ich in die IT-Abteilung oder in die Legal-Abteilung gar nicht mehr gehen muss. Und genau diese Soft-Ties verschwinden dadurch, das ist immer alles, ich will es nicht so schwarz-weiß sagen, aber marginal verschwinden die mehr und mehr, wäre meine Vermutung. Mhm. Also dass, wenn überhaupt KI darauf Einfluss nimmt, dann insofern, dass es weniger Gründe für Zusammenarbeit gibt, sondern dass ich als Individuum ein breiteres Aufgabengebiet selber abdecken kann. Das kann man sehr positiv aus Produktivitätsgründen sehen, aber aus Kommunikations- und Zusammenarbeitsgründen ist es natürlich bedenklich. Mhm.
Ja, und das ist ja ein Thema, was wir im Moment sowieso hoch und runter diskutieren. Ja, was macht das mit der Verbundenheit von Teams? Siehst du da eine Gefahr auch? Also das heißt, dass Verbundenheit erstmal innerhalb meines Teams vielleicht sinken wird, weil ich eben noch stärker mit einem Effizienzblick unterwegs bin und damit dann im nächsten Schritt auch Verbundenheit zu einem Unternehmen, oder gehen jetzt gerade meine Fantasien mit mir durch?
Ja, es entfällt natürlich einfach so ein bisschen der Grund für Kollaboration. Wenn ich immer mehr selbst kann, sagen, muss ich weniger kollaborieren, aber dadurch kommt es natürlich auch zu weniger Austausch von Erfahrungen. Das ist da, glaube ich, der ganz offensichtliche Nachteil schon mal, dass ich kann zwar alles selbst, aber ich tausche mich nicht mehr darüber aus, wie ich es noch besser machen könnte. Ich glaube, es war Sam Altman, der mal gesagt hat, dass er glaubt, dass eine einzelne Person inzwischen ein Unternehmen bauen könnte, was Unicorn wird oder also eine Milliarde US-Dollar werden wird, weil ich nur durch den Einsatz von Technologie und Agenten und Software, ohne ein großes Team überhaupt aufzubauen, könnte ich wahrscheinlich eine Firma bauen, die irgendwie 50 Millionen Umsatz macht in Zukunft, wenn ich sozusagen besonders kompetent darin bin, verschiedene Tools so einzusetzen. Aber ja, das ist natürlich aus Sicht unseres Arbeitsbildes auch eine Dystopie.
Auf jeden Fall. So und was ich auch finde, da können wir jetzt auch mal eine andere Form der in Anführungszeichen Zusammenarbeit gehen. In sozialen Medien denke ich auch, ja klar, kann ich mir alles schön leicht machen und alles mit KI entwickeln. Ob ich jetzt daran Spaß habe oder nicht, ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Aber auf der anderen Seite erwarte ich, dass ein echter Mensch seine echte Lebenszeit aufwendet, um das, was ich in 0,nix über generative AI habe entwickeln lassen, lese. Und da haben wir ja sowas wie eine asymmetrische Kommunikation. Das wird ja nicht lang gut gehen, weil irgendwann wird sich die Empfängerseite auch sagen, du kannst mich mal. Und dann irgendwann reden wirklich nur noch Chatbots und KI-Systeme miteinander, weil ich werde es ja nicht einsehen, meine echte analoge, ganz physische Lebenszeit dafür aufzuwenden, dafür, dass jemand anders sagt, habe ich mal eben gepromptet, ja.
Ja, das habe ich tatsächlich im Vorjahr auf der OMR schon relativ stark thematisiert, dass ich glaube, das ist so eine Content-Inflation und damit Vertrauenskrise geben wird. Also wie du richtig sagst, kann man innerhalb von Sekunden und zu infinitesimalen kleinen Kosten so viel Content produzieren, wie man möchte und kann damit auch bombardieren, wen man möchte, sodass ich am Ende eigentlich in jeder Art von Kommunikation, sei es WhatsApp, Messenger, LinkedIn, E-Mails, SMS, auch Telefonate, eigentlich eine Art Verbriefung möchte, dass es sich auf der anderen Seite um eine Person handelt, die mir das schickt und nicht irgendein Chat-Agent. Man könnte überlegen, ob man so eine Art digitale Signatur dafür nimmt, ob man eine Art digitale Briefmarke nimmt, dass man sagt, jede Nachricht kostet jetzt einen Cent, allein um automatisierte Nachrichten so ein bisschen runterzuregeln. Man könnte sagen, dass man nur noch mit biometrischen Daten überhaupt Kommunikation verschicken kann. Also wenn ich von meinem iPhone eine E-Mail schicke, dann muss ich das so wie jetzt auch schon mit FaceTime oder mit meinem Fingerabdruck bestätigen. Und ansonsten wird die Gegenseite das als automatisierte Nachricht wahrnehmen, wenn ich nicht sozusagen das mit meinen biometrischen Daten unterschreibe. Irgendwie werden wir solch eine Lösung brauchen. Ansonsten werden wir komplett überflutet werden mit der schieren Flut an Video, Bilder und Text-Content, die in Zukunft generiert wird.
Aber trotzdem, jetzt guck nochmal, ich weiß nicht, wie dir es geht. Wenn ich, also bleiben wir mal beim Beispiel LinkedIn. Wenn ich diese Midjourney-Bilder sehe, also ganz ehrlich, mein Impuls ist weiter scrollen. Also irgendwie hat sich bei mir da schon sowas entwickelt, dass ich das sofort erkenne und eine ganz große Reaktanz entwickelt. Das ist jetzt vielleicht mein persönlicher Geschmack, meine persönliche Ästhetik, die dann nicht angesprochen wird. Aber glaubst du nicht auch, dass wir da so ein Sensorium entwickeln und sagen, das ist ChatGPT, das rieche ich, das schmecke ich, das fühle ich und bin ich raus?
Ich verstehe den Gedanken. Ich befürchte, dass es schwer ist, sozusagen an Medienkompetenz Schritt zu halten mit der Entwicklung der Technologie. Also haben Menschen, die gewisse Erfahrungen haben im Umgang mit Medien, heute ein Gefühl dafür, was sich nach Autogenerierung anhört und was nicht? Ja, glaube ich. Aber so wir reden mit einem zweijährigen Baby eigentlich. Das sind das Kind. Also was ich sagen will, ist, die Technologie ist noch in Kinderschuhen. Und sie wird viel besser werden. Unter anderem, man darf nicht vergessen, dass Personalisierung und Segmentierung sich auch keine Kosten mehr hat. Früher konnte ich nicht jeden Facebook-Nutzer mit einem extra für ihn zugeschnittenen Werbemittel erreichen. Heute kann ich sozusagen 100% auf die Vorlieben und Schwächen einer Person zugeschnittene Text und Werbe. Ich kann jedem einzelnen Menschen seinen individuellen Text erstellen. Also ich könnte einen Newsletter schreiben, der für jeden Menschen unterschiedlich aussieht, gelernt aus, wie er mit vergangenen Newslettern interagiert hat, was in welchem Gebiet von Deutschland er wohnt, was ich für die politische Auffassung halte und so weiter. Also auch die Kosten dafür sind null geworden. Und deswegen, glaube ich, wird sich die Technologie da viel, viel schneller anpassen als wir Menschen. Also möchte ja implizieren, dass wir Menschen werden gut darin, das zu erkennen. Wir müssen besser darin werden, das stimmt
auch.
Aber die Technologie wird viel schneller besser werden als wir.
Wir sind schon eine Weile am Sprechen, trotzdem würde ich gern einen Aspekt noch mit dir mal streifen, nämlich uns hören ja vielleicht auch Menschen zu, die sowas haben wie FOMO, also Fear of Missing Out, oder um es noch krasser zu sagen, wirklich auch ein bisschen eine Panik haben. Also ich spüre dieses Gefühl bei Menschen, die sagen, ich habe auf der einen Seite überhaupt keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen, aber ich weiß, ich müsste das tun. Mit was auf einer vielleicht irgendwie abstrakt, aber doch greifbaren Ebene, sollten sich Menschen, die jetzt noch am Anfang sind, auseinandersetzen? Was sagst du, das sind Fähigkeiten, die brauchen wir, da sollten wir wirklich mal hinschauen, das sollten wir auch richtig gehend lernen. Ganz egal, wie sehr wir im Moment noch glauben, ach, AI hat mit meinem Arbeitsfeld nichts zu tun, weil wir beide zumindest, glaube ich, sind uns einig, es wird in Zukunft nichts geben, wo es nicht mehr stattfindet.
Genau. Und idealerweise, also man kann sich darauf vorbereiten, ne? So Themen wie sagen, die Medienkompetenz, die du eben angesprochen hast, bleibt natürlich wichtig. Eine gewisse Grundskepsis gegenüber digitalen Inhalten, wie man sie auch vorher aber schon hätte haben sollen, sondern die wird wahrscheinlich noch wichtiger. Ich glaube, einen hohen Weiterbildung, also entweder eine natürliche Neugier oder einen hohen Weiterbildungszyklus zu haben, wird noch wichtiger in Zukunft. Und gleichzeitig ist es aber Aufgabe von Entwicklern und Entwicklerinnen von Softwaren, AI so selbstverständlich in Produkte einfließen zu lassen, dass wir als Anwender und Anwenderinnen gar nicht merken, dass wir AI einsetzen. So wie bei der Rechtschreibprüfung. So, da sagt ja niemand, die AI hat das jetzt für mich hier gecheckt, sondern das funktioniert einfach. So, das ist blau unterstrichelt und deswegen weiß ich, das muss ich nochmal umformulieren. Und idealerweise werden viele Machine Learning oder KI-Anwendungen sich genau so anfühlen, dass sie einfach für uns funktionieren. Im Hintergrund läuft ein Large Language Model oder ein anderes Machine Learning System. Und dann müssen wir uns gar nicht so stark anpassen.
Ich hätte ja eingangs gesagt, ich mag ja diesen Begriff des Hybriden nicht. Ja, das würde ja hier übersetzt auch wieder bedeuten, hier haben wir das Analoge und da haben wir das Digitale, hier haben wir die menschliche Intelligenz, hier haben wir die künstliche Intelligenz. Gehst du damit, dass wir sagen, da wird ja eine Integration stattfinden? Oder ist es an der Stelle kein Wunschszenario?
Ja, also bei Hybrid denke ich immer so ein bisschen an Worst of Both Worlds,
ja,
also
dass
man von beiden das Schlechte mitnimmt und das andere, das ist fast immer, dass man eigentlich immer über Interim-Zustände spricht, bei egal was, so wenn wir jetzt auf E-Commerce und so einen stationären Handel schauen oder so, wir reden dann immer über so Prozesse und Übergänge, die am Ende, wenn man dann 10 Jahren drauf schaut, wird sich sehr selbstverständlich so darstellen, als wäre der Zielstatus immer das, was du integriert nennst, finde ich ja nicht das beste Wort dafür. Also in 10 Jahren wird jeder Händler irgendwie digitalisiert sein und andere sagen, Zustelloptionen erlauben. Und genauso wird es niemanden geben, der rein analoge Arbeit macht in 10 Jahren. So auch der irgendwie Barbier oder Logistikmitarbeiter wird unterstützt werden, entweder von Robotern oder Software oder Bäcker, KI-Agenten. Ja. Von daher, das ist ein Werkzeug, was wir nutzen, sozusagen was dazugehört, seine Arbeit professionell zu erledigen. Und ich glaube, sich da so in ideologischen Grabenkämpfen zu verrennen, ob eins oder das andere oder was das richtige Verhältnis vom einen zum anderen ist, das ist Quatsch. Es geht nur darum, sagen, ob man sich selber eher sozusagen oberhalb der Anpassungskurve bewegen möchte oder ob man bewusst aus ideologischen Gründen sich darunter bewegen möchte. Aber dass sich unterhalb der Adoption Curve zu bewegen eine schlaue Entscheidung war, konnte man in der Vergangenheit, glaube ich, nicht oft beobachten.
Ja, also wir haben gelernt, jetzt schon mal eine Medienkompetenz sich bewahren oder erarbeiten, nicht nur bewahren, sondern deutlich ausbauen, überhaupt eine Bereitschaft zur Weiterbildung. Stichwort da nochmal ein kleiner Fakt, das hat mich total umgehauen in deiner Präsentation, wer jetzt so der richtige Umsatzgewinner ist von AI, Stand heute, das ist nämlich sind nicht die Startups in erster Linie, die sich mit AI beschäftigen, sondern wer ist es im Moment? Und das fand ich echt ein Hammer-Info, die du daraus gehauen hast.
Genau, damals habe ich gesagt, das ist Accenture, die selber angeben, dass sie über 2 Milliarden Umsatz mit KI machen. Was daran liegt, dass die großen Unternehmensberatungen einfach die präferierten Partner sind für Unternehmen, die sich selber nicht kompetent fühlen oder nicht das Risiko tragen. Manchmal ist es einfach, dass die Individuen das Risiko nicht tragen wollen. Und deswegen geht man dann eben wieder zu einem McKinsey, Deloitte oder Wyman oder Accenture und sagt, schaut ihr uns euch doch mal unsere Prozesse an oder bringt ihr doch unseren Mitarbeitern mal bei, wie man KI in unserem Unternehmen einsetzen könnte. Und dann hat man sozusagen die Haftungsfrage einmal so ein bisschen mitgelöst, dass niemand jetzt seinen Stuhl verliert, wie sagt man, seinen Sessel verliert, weil er oder sie dann KI falsch eingeführt hat, sondern dann ist halt die Unternehmensberatung schuld gewesen. Und gleichzeitig möchte man natürlich vor allen Dingen von so einer ersten Erfahrung auch profitieren, die andere schon gemacht haben. Von daher ist es, glaube ich, auch nachvollziehbar. Und das war vielleicht auch mit jeder großen Technologie so, dass zu einem gewissen Grad immer die Systemintegratoren und große Unternehmensberatungen sind, die Technologie dann auch applizieren in den Unternehmen.
Ich musste lachen, auch wieder hier LinkedIn habe ich gesehen, ein Post von Sigrid Nikutta, schöne Grüße, die war hier auch zu Gast, beeindruckende Persönlichkeit, und die hielt dann ganz stolz so ein Art Zertifikat, wo CEO Prompting, und dann habe ich auch gedacht, cool. Also ich sag mal, auf dem Weiterbildungsmarkt, da ist Goldgräberstimmung, oder?
Absolut, ja. Ich sehe das viel, dass so Kurse entstehen, also vom Einsteigerkurs irgendwie, was früher Data Literacy hieß oder Digitalisierungsgrundverständnis oder sowas. Genau, das sieht man. Aber auch eben, wie du sagst, bis in die Chefetagen, so AI für Vorstände, gibt es vielfältige Angebote, soweit ich das wahrnehme.
Ja, cool. Ja, dann würde ich sagen, biegen wir mal langsam auf die Schlussgerade ein. Bleiben wir mal bei diesem, ganz uneigennützig, bei diesem Digital-Integral. Wenn wir das uns mal so vorstellen, dass diese Welten gut zusammenspringen, die haben auch alle ihre Schattenseiten. Ich meine, wir haben über Verantwortlichkeiten gesprochen, über Regulierungsnöte, die es da auch gibt. Aber bleiben wir mal dabei, dass sich diese Welten seamless verbinden, also so, dass ich eben gar nicht mehr so eine Stolperkante wahrnehme. Was wäre das Gute daran? Also versuch's mal knackig hinzukriegen, was wäre das Gute, wenn wir die Welten gut miteinander verbinden? Also gar nicht mehr als zwei getrennte Welten betrachten.
Also das Gute ist sicherlich, dass wir allerlei Tasks aus unserem Leben entfernen können, die wir gar nicht gerne machen. Und uns auf Dinge konzentrieren können, die wir tendenziell lieber machen. Zum Beispiel, weil sie sagen, andere Menschen beinhalten oder weil sie kreativer sind. Ich glaube, eine Sache, mit der ich viel Hoffnung verbinde, ist, dass AI zumindest theoretisch, ob das dann richtig umgesetzt wird, ist noch eine andere Frage, aber rein theoretisch die Möglichkeit hat, sozusagen allen einen gerechteren Start zu geben. Also wenn alle Menschen, gleich wo sie geboren, in welcher Schicht sie geboren, mit welchem Geschlecht sie geboren sind, mit welchen Fähigkeiten sie geboren sind, Zugriff auf das Wissen oder sagen sie einen kompetenten Assistenten, einen Co-Piloten haben, sollte das erstmal sagen für mehr Gleichberechtigung oder mehr Chancengleichheit, das ist eigentlich das Wichtige, also mehr Chancengleichheit sorgen. Da verbinde ich viel Hoffnung mit. Wir werden sagen viel mehr Menschen Bildung und medizinische Versorgung damit zuteil werden lassen können. Von daher würde ich auch immer mahnen, AI nicht zu stark zu regulieren oder gar zu verlangsamen aus Angst, weil das, was wir uns damit versagen würden, ist eigentlich moralisch nicht rechtfertigen, nämlich dass wir weiter mit vielen Unzulänglichkeiten und Ungerechtigkeiten in der Welt leben. Das ist eigentlich das, was ich für am wichtigsten halte. Das ist jetzt sehr global gesehen, nicht so auf das Individuum bezogen, aber es hat ja Konsequenzen für Milliarden von Individuen.
Und auch schon ein schönes Schlusswort. Ich frage normalerweise immer nur noch das Neue ab, aber das Neue hast du mit beantwortet. Vielleicht ganz zum Allerschluss, wo sind wir im Hype-Cycle bei KI? Du hast da ja auch in deiner Rede drauf Bezug genommen. Also ich mal nochmal das Bild, es gibt ja diesen Gartner-Hype-Cycle, das ist erstmal, wenn eine Innovation da ist, die ganz nach oben schießt, und dann gibt es so ein Tal der Ernüchterung, um dann irgendwann in so eine Produktivitätsebene auf mittlerem Niveau zu gehen. Wo sind wir? Sind wir ganz am Anfang oder geht die Kurve noch weiter hoch oder sind wir jetzt so ein bisschen in der Übersättigung? Was würdest du sagen?
Meine Vermutung ist, wir sind kurz hinter dem Höhepunkt des Hypes. Der war sicherlich in den letzten Monaten. Jetzt, man hört jetzt so erste Signale der Ernüchterung. Unternehmensberatung, Investmentbanken und so waren langsam, da wurde jetzt so viel Geld investiert, wird das jemals zurückgespielt werden können? Das heißt, die Skepsis, ich will nicht sagen überwiegt, aber sie kommt hinzu.
Sie kommt.
Danach müsste dann eben dieses Tal der Desillusion kommen. Darauf sollte man vorbereitet sein, dass Leute nur darauf warten, einem zu erklären, sagen, dass das jetzt alles auch Quatsch war mit der AI. Und dann wird es aber irgendwann sehr produktiv eingesetzt werden. Das heißt, ich glaube, wir sind so ein bisschen, ich habe nicht das Gefühl, dass der Hype gerade noch größer werden kann. Und ich glaube aber, dass, wenn man das fair betrachtet, trotz diesem Tal der Desillusion, was jetzt droht zu kommen, sieht man aber weiterhin Fortschritt. Also ich habe gerade angesprochen, dass Meta heute das größte Open-Source-Modell der Welt herausgebracht hat und das wieder signifikant besser ist als alle davor publizierten Modelle. Und solange wir die Entwicklung weiter haben, werden wir auch weiter Fortschritt haben und die Modelle werden leistungsfähiger werden. Und am Ende geht es eher darum, wie wir schaffen, die wirklich einzusetzen und zu adaptieren. Das ist das größere Risiko, dass die Modelle Fähigkeiten haben, die schon jetzt einzelne menschliche Arbeit in gewissen Bereichen ersetzen und vor allen Dingen besser machen kann. Davon bin ich sehr überzeugt.
Wir wollen ja mit was Gutem starten. Was ist dein größter Wunsch oder positiver Wunsch in Richtung AI?
Also Hoffnung geben mir drei Sachen. Einerseits, darüber wird zu wenig geredet, über sagen die Fortschritte in der Wissenschaft. Wir denken sehr viel über Arbeit, über Effizienz, über Unternehmen nach, aber sagen auch Wissenschaft ist bisher so eher die Nadel im Heuhaufen suchen und AI kann da sehr viel vorbereitende Arbeit machen und wird sozusagen die Gesamttrajektorie des menschlichen Fortschritts stark positiv beeinflussen. Das zweite, habe ich schon angesprochen, ist Bildung und Zugang zu Bildung und Medizin. Das macht mich sehr hoffnungsvoll. Und die eine Sache, wo man so ein bisschen Hoffnung braucht, ist, glaube ich, wie wir die Produktivitätsfortschritte oder Effizienzfortschritte und den Wohlstand, der geschaffen wird durch AI, wie wir den schlau verteilen. Weil im Moment droht es natürlich so zu sein, wie es in der Vergangenheit auch schon war, dass wenige große Tech-Konzerne einen Großteil des Fortschrittes des Wohlstands für sich vereinnahmen werden. Dabei aber durchaus auch wie vorher schon gesehen, zu großen gesellschaftlichen Verwerfungen führen werden. Also natürlich werden auch Menschen ihren Job verlieren. Es werden insgesamt mehr Jobs geschaffen durch AI, glaube ich, als abgeschafft. Aber es werden natürlich einzelne Berufsbilder auch wegfallen. Und wenn man es da nicht schafft, Umverteilung per se, aber da in dem Fall jetzt wirklich einfach riesige Gewinne bei sehr, sehr wenigen Playern anfallen werden und gleichzeitig die breite Gesellschaft sehr advers betroffen sein wird davon, um es euphemistisch zu sagen, brauchen wir irgendeine Art von Umverteilung oder Robotersteuer, AI-Steuer oder so, um das wieder zu regulieren, auch um sicherzustellen, dass alle Länder davon partizipieren, dass nicht am Ende alle Modelle in irgendwelchen Steueroasen gerechnet werden und damit quasi die Wertschöpfung in Steueroasen passiert, so wie das teilweise jetzt auch bei digitalen Gütern oder Werbedienstleistungen schon passiert. Dafür brauchen wir schlaue Antworten und in der Vergangenheit, also wir haben sozusagen in der ersten Digitalisierungswelle das ja noch nicht besonders gut hinbekommen, uns darauf zu einigen, sozusagen global, dass alle Länder davon gleichermaßen fair profitieren und dann auch alle Bevölkerungsschichten. Und ich hoffe, dass wir mit zunehmender Nutzung von KI eine bessere Antwort und Robotik später, also auch wenn dann physische Arbeit ersetzt wird später, was der nächste Schritt ist. Ne? Wir reden jetzt viel über diese kreativen Bürojobs, die von KI ersetzt werden können, aber der nächste Schritt, der schon anfängt, ist, dass Roboter in Zukunft auch menschliche Arbeit ersetzen werden und dann brauchen wir das umso mehr.
Und ich greife jetzt nochmal das auf, was du am Anfang gesagt hast, dass KI bisher immer in der Lage war, die Probleme, die sie selbst geschaffen hat, da wieder neue Lösungen zu erzeugen. Und das war ja ein Wunsch, mit dem wir rausgehen können, dass wir sagen, die Probleme wirft es auf, aber vielleicht ist auch KI genau die richtige Adresse, um da Lösungen für zu finden. Lieber Pip, ich danke dir ganz herzlich für diese gute, geballte Stunde ins Land der AI und rundherum in die Digitalität. Das war für mich ein, ich sag mal, fast Seminar, kann man sagen. Ich hoffe für unsere Hörerinnen und Hörer auch. Und das meine ich im besten Sinne, denn es war kurzweilig. Du hast es uns hier sehr gut anschaulich näher gebracht. Vielen Dank für deine Zeit, für deine klugen Gedanken. Und ich freue mich, wenn wir uns mal wieder ganz analog und echt sehen.
Ich mich auch. Ich habe zu danken. Vielen Dank.
Das war sie, unsere Folge zum Thema KI mit Pip Klöckner. Und ich sage jetzt nochmal ordentlich Tschüss und wünsche euch eine schöne Sommerwoche. Wir sind ja mitten im Sommer in den Ferien und trotzdem lässt uns das Thema KI ja nicht los. Es brüllt uns regelrecht von jeder Seite an und manchmal beschleicht einen das Gefühl, ich müsste mich viel mehr darum kümmern. Das habt ihr getan, euer Gewissen mindestens beruhigt und euer Wissensspeicher aufgefüllt. Das war zumindest mal mein Anspruch an die heutige Folge. Ich denke, das geht schwer in Ordnung. Ansonsten hinterlasst gerne, ihr kennt das Spiel, so viele Sterne, wie es nur gibt, auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform für Good Work. Denn ob ihr es glaubt oder nicht, das ist nicht nur ein kleiner Vanity-Moment für mich, sondern vor allen Dingen auch sehr wichtig für die Suchmaschinenoptimierung. Und das bedeutet, dass noch mehr Menschen in den Genuss von Good Work kommen. Das würde mich natürlich freuen. Und wenn ihr noch was obendrauf packen wollt, dann schreibt gerne eine Rezension. Das geht aktuell nur bei Apple Podcast und auch darüber freue ich mich sehr. Empfehlt Good Work weiter, seid treu dabei, bleibt treu dabei. Wir ziehen durch im Sommer und ich freue mich, wenn ich euch nächste Woche wieder hier auf diesem Kanal höre. Bis dahin, macht's gut, eure Julie Jankowski.